So, mein Audacity läuft. Zencastle läuft auch.
Eieiei.
Oh, ich finde es mega cool, dass du hier sitzt mit deinem Gläschen Wein. Das ist so. Ich hätte das jetzt auch gerne, aber habe ich nur meine Tannenbaumtasse mit Kaffee drin.
Geil.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Mir gegenüber, in meinem Bildschirm leider nur, sitzt eine lächelnde Lenia. Lenia ist Escort aus Berlin und ja, ich würde mal sagen, meine allerbeste Escort-Freundin. Und sie ist auch eigentlich der Engel hinter dem Podcast, weil sie nämlich immer alles schneidet und sich um alles kümmert, alles zusammenkramt an Profilbildern und Infos, Box für die Infobox und so weiter. Also sie jedenfalls ist hier so die eigentlich alles macht und ich bin immer nur die redet. So. Genau, aber jetzt reden wir beide. Hallo Lenia.
Hallo Luisa.
Ich finde es voll schön, dass wir wieder reden. Und wir haben schon gerade gesagt, dass es eine total schöne, nostalgische Situation ist, weil wir schon so lange keinen Podcast mehr remote aufgenommen haben.
Es fühlt sich jetzt so offiziell an, weil sonst, also wir reden ja nicht total viel miteinander, aber irgendwie nicht so mit so Aufnehmen und vor dem Mikro und so, ist irgendwie ganz witzig.
Ja, stimmt. Total. Du siehst auch echt süß aus mit deinem großen Kopf hinter diesem großen Mikrofon. Wir möchten heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Also ich finde das ganz besonders wichtig, weil es irgendwie einen großen Teil von meiner Sexualität ausmacht. Und zwar wollten wir über das Thema Squirting sprechen. Denn was haben wir gemacht, Lenia? Erzähl mal.
Wir waren bei einem Squirting-Seminar, einem Workshop, weiß nicht, wie man es nennen kann.
Workshop-Seminar?
Ja.
Ja, genau. Erst kürzlich. Und nach dem Seminar waren wir so erledigt.
Mhm.
Wir wollten eigentlich direkt danach einen Podcast aufnehmen, aber wir waren beide so durch und haben dann den Podcast nicht aufgenommen. Deswegen nehmen wir ihn jetzt remote auf.
Ja, ich finde das irgendwie voll cool, weil es hat mich erinnert an den letzten Workshop, den wir zusammen gemacht haben mit Ron Hades, mit dem Fesseln. Und ich finde es irgendwie voll cool, wenn das so eine Sache von uns wird, dass wir immer so eine berufliche Weiterbildung machen und dann danach einen Podcast darüber aufnehmen.
Ja, das können wir cool. gerne zur Tradition machen. Ja. Finde ich super. Also ich liebe es halt auch, mich mit Sexualität so auseinanderzusetzen. Müssen wir mal überlegen, was wir als nächstes für ein Seminar belegen.
Vielleicht hat ja jemand Ideen und kann uns Inspiration geben.
Twittert uns Ideen, bitte.
Ja.
Wir machen fast alles mit. genau. Und wie sollen wir jetzt, wir haben mal wieder angefangen ohne Konzept. Daher denke ich, Lenia, hast du Lust, einfach mal zu erzählen, wie das war? Mhm. Also diese, was wir eigentlich gemacht haben.
Ja. Genau, also das war ja mit dem Herr Antasten aus Berlin und in Berlin, den kennen wir, glaube ich, von Jones Podcast, von dem Rein und Raus Podcast irgendwie so.
Mhm.
Genau, falls das jemand interessiert, wie wir darauf kamen. Genau, da gibt's ja auch einen Podcast oder sogar 2 Podcast-Interviews bei Jones in dem Rein und Raus Podcast, falls den sich jemand anhören will und mehr über von ihm direkt hören will. Aber wir dachten jetzt so, wir reden einfach mal darüber, wie das für uns irgendwie war, an diesem Workshop teilzunehmen. Genau, und wir waren ja zu zweit da, also wir haben so einen ganz privaten Workshop gemacht, weil wir dachten, das ist eine gute Win-Win-Situation, dass ich total interessiert daran bin, so wie das Ganze mit dem Squirten eigentlich so funktioniert und darüber gern mehr lernen würde und Luisa halt lernen wollte, mich zum Squirten zu bringen oder jemanden.
Grundsätzlich Frauen zum
Grundsätzlich Squirt Frauen, zu genau.
Ja.
Und da dachten wir, das passt doch total gut mit uns beiden, wie immer.
Ja, klar. Und das war auch echt süß, weil wir waren wie so ein kleines Pärchen dann da.
Stimmt, wir haben sogar so, als am Anfang so bei der, also am Anfang gab es ja erstmal so eine Theoriephase so ein bisschen, ich glaube so eine Stunde oder so fast, ne, wo wir einfach so ein bisschen über so ganz viel Anatomie und sowas geredet haben und Luisa hat auch immer dann schon so meine Hand genommen oder so mein Bein gestreichelt und ich fand das irgendwie schon total witzig, wie wir da so auf dem Sofa saßen und so unseren Tee getrunken haben und so gekuschelt haben und
ja. Das war schön. Ja. Ich bei dieser ganzen Theorie am Anfang war ich dann tatsächlich so ein kurzen Moment relativ geschockt, weil mir klar geworden ist, wie wenig ich über mein eigenes Genitalorgan weiß.
Mhm. Ich fand es auch krass, so diese ganzen Punkte. Können ja vielleicht so ein bisschen anspoilern. Also ja. Das habe ich auch, also ich finde in der Schule, da hat man ja auch irgendwie so ein bisschen Anatomie gemacht, aber ich glaube eher so, das sind die Eierstöcke, das sind die, keine Ahnung, Harnröhre, weiß ich gar nicht. Aber jetzt haben wir halt mehr so, also einmal diese Gehfläche, gut, das kennen die meisten mittlerweile, aber dass das da diese lamellenartige Haut ist, die man so richtig krass spürt. Und dann gab es irgendwie ganz weit hinten, gab es diesen
P-Punkt.
War das nicht der A-Punkt und der P-Punkt war
unten?
Ah,
der A-Punkt, das war der A-Punkt, genau. Und der, dann, genau. Wenn man den Finger umgedreht hat, dann war der P-Punkt.
Genau, also quasi zum Anus hin ist der P-Punkt und der Po-Punkt quasi. Und nach oben, aber dann ganz weit hinten quasi, ist dieser A-Punkt, wo man auch total das intensive Gefühl einfach hat, wenn da jemand draufkommt. Und weiter vorne ist halt diese G-Fläche und dieser Punkt, wo man so dieses, wo viele Frauen, glaube ich, so dieses Squirting-Gefühl haben oder so dieses, als müssten sie jetzt pinkeln, der ist ja richtig weit vorn. Also er hat immer gesagt, und das haben wir auch gespürt, so bei dem ersten Fingerglied quasi, also nur so die Fingerspitze quasi, da ist dann schon dieser erste Punkt. Und ganz oft, also ich dachte, das habe das auch mal so erlebt, so dass dann Menschen, die mich fingern, halt so Hauptsache weit rein so irgendwie. Und es stimmt, ist aber total Unsinn gewesen so. Das fand ich irgendwie spannend.
Ja, sind ja eigentlich echt dann nur so 2 Zentimeter.
Ja.
Und dann oben an der Bauchdecke.
Genau.
Und dann fühlt man so diese Lamellen. Ich finde das auch total spannend, weil er nochmal erklärt hat, dass es mit steigender Erregung werden diese Lamellen auch irgendwie intensiver und lamelliger.
Mhm.
Und ich habe das auch echt richtig gespürt. Also ich weiß nicht, ob das von Frau zu Frau ist. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Es gibt auch tatsächlich irgendwie 5% der Frauen, die haben diese Lamellen nicht so.
Mhm.
Aber die meisten Menschen haben eben diese Lamellen, quasi wenn man Fingerglied rein und dann oben an der Bauchdecke, mit der sogenannten Fingerbeere.
Ja, also
quasi
stimmt.
diesen Teil vom Finger, den man für den Fingerabdruck benutzt, mit dem kann man immer schön fühlen und tasten und so.
Und was ich auch total spannend fand, was auch zum Anatomie-Thema ist, was aber dann erst später so rauskam, ist, also das sagen ja auch mal so, ja, irgendwie jede Vulva ist irgendwie mega unterschiedlich und so. Aber das ist auch so, zum Beispiel, dachtest du ja einmal, dass mein Kitzler meine Harnröhre quasi ist.
Ja.
Weil, das war total witzig, weil bei dir ist der halt komplett, also bei mir ist es halt so, dass man diese Kitzlervorhaut so zurückschieben kann und dann kommt halt, dann ist halt, liegt der Kitzler dann einfach so frei. Und bei dir geht es ja nicht. Also der ist ja so eingeschweißt quasi in diese Vorhaut. Und das fand ich auch so witzig wieder, dass wir halt so. Also das vor allem, das finde ich irgendwie auch so tragisch, dass vor allem Frauen, die jetzt, sag ich mal, heterosexuell mehr oder weniger sind und nicht so viele verschiedene Vulvas sehen, dass sie einfach gar nicht wissen, wie unterschiedlich das ist und was da alles normal ist oder so. Und das fand ich irgendwie auch schon wieder so schockierend. So, wie kann das sein, dass wir so wenig über unsere Vulvas wissen quasi? So.
Ja.
Ja.
Also das mit der Harnröhre und den Kitzler fand ich auch so schockierend. Also ich habe später so eine Vulva-Massage bei dir gemacht, die du ja auch total gut fandest. Da kannst du dann später auch noch was zu sagen. Und dann habe ich eben entdeckt, unterhalb von der Stelle, wo ich dachte, dass der Kitzler ist, den wirklichen Kitzler, der da halt so quasi rausgeguckt hat, wie so ein kleines rosarotes wie nennt, also wie so ein
rosa, eigentlich wie so ein kleiner Pimmel.
Wie so ein kleiner rosa, oder mini Pimmel. Genau. Und das ist so lustig, weil Lenia ist halt super empfindlich am Kitzler. Mhm. Also wenn man da nur so drüber streicht, dann schreit sie schon so, au. Mhm. Das, also sie mag es halt nicht. Außerdem bin ich auch manchmal drangekommen und dann war es immer so, oh. Und bei mir ist das ja so, ich spüre halt überhaupt nicht viel am Kitzler und brauche halt eher so eine relativ starke Vibration. Mhm. Also wenn ich, also nicht nur relativ, sondern eine sehr starke Vibration, wenn ich einen Vibrator auf meinen Kitzler lege. Das liegt einfach daran, dass der Kitzler irgendwie versenkt ist. Und ich dachte irgendwie so, das ist normal, dass der so versenkt ist. Und tatsächlich ist es bei mir aber so, dass anscheinend der Ausgang von meiner Harnröhre total groß ist. Was ich auch dachte, was bei allen so ist, weshalb ich irgendwie es echt nicht mag, gefingert zu werden, weil bei manchen Menschen, die biegen dann falsch ab und stecken ihren Finger in meine Harnröhre. Mhm. Oh, und das tut verdammt weh.
Ja.
Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und das habe ich dann erzählt, als wir da so lagen. Und dann hat Lenia mal so nachgeguckt und so, wow, okay, also ich kann verstehen, warum Leute den Finger in deine Harnröhre stecken, weil da ist halt echt ein großes Loch. So.
Ja.
Und bei Lenia war das aber mega klein.
Das war auch so witzig, wie ihr beide dann, ich glaube, du hast dann irgendwie so, okay, wo ist denn deine Harnröhre? Und hast die so versucht zu finden. Und dann hast du die wirklich gefunden und dann kam Herr Antasten noch so dazu und dann habt ihr so
kann
beide.
Ich auch mal gucken?
Und dann habt ihr beide meine Harnröhre gesucht. Das war auch sehr witzig, ja.
Ja, er hat dann auch nur gemeint, bei manchen ist das wirklich überhaupt nicht zu sehen. Ja. Und man kann das nur sehen, wenn man mal beim Pinkeln sozusagen guckt, wo das eigentlich rauskommt.
Ja.
Also Mädels, Ladies da draußen oder sagen wir mal VulvaträgerInnen da draußen, guckt doch mal eure Vulva genau an. Macht das. Echt, das ist eine krasse Erkenntnis. Und auch vielleicht die Vulva von euren Freundinnen oder so. Macht doch mal so ein Vulva-Meetup, wo euch gegenseitig so eine coole Vulva-Massage gönnt und euch mal gegenseitig untersucht. Da muss man ja nicht bisexuell für sein. Ja. Kann man ja auch hetero so für sein, oder?
Total.
Also mir hat es ja auch voll viel über mich selbst ausgesagt. Also jedenfalls, das war schon so die erste Erkenntnis des Tages. Wir wissen, dass wir nichts wissen.
Und dann ging's, also genau, dann war diese ganze Theoriephase, wo er auch dieses witzige Modell hatte von dieser Gummi-Vulva, das fand ich irgendwie so ein bisschen abstoßend. Mich nervt es auch immer, das ist jetzt kurzer Themenwechsel, aber mich nervt es, dass diese Modelle immer weiß, also immer quasi helle Hautfarbe haben. Und ich frage mich, kann man die nicht einfach irgendwie blau oder so machen, dass es wenigstens so klar, na, keine Ahnung, auf jeden Fall nervt mich das immer. Aber also ich finde es immer so, und die sind ja immer weiß und haben immer keine Behaarung oder irgendwas. Und irgendwie, also irgendwie stört mich das.
Sie könnte ja blau sein und auf einer Seite Haare
haben
und auf der anderen Seite nicht.
Ja, genau.
Also was mich daran eher gestört hat, war, dass es so kindlich aussah.
Ja, stimmt.
Aber ja, also ich glaube, er hat sich das halt also so als 3D-Druck, glaube ich, sogar extra anfertigen lassen.
Ach, echt krass.
Ja, das habe ich in einem von seinen Podcasts gehört. Ah. Ich habe ihn ja vorher gestalkt.
Ja.
Und er hat sich extra dafür, für diesen Zweck, das sozusagen als 3D-Druck ausdrucken lassen, damit er das besser erklären kann, wo was ist. Aber es ist natürlich ein interessanter Punkt, dass man als weiße Person natürlich nicht drüber nachdenkt, dass es auch weiß, also dass man eine weiße Vulva reproduziert.
Ja.
Interessant, sehr interessant auf jeden Fall.
Und generell sind die auch immer viel zu so lehrbuchmäßig perfekt irgendwie so. Und dann sind da so die äußeren Labien und dann so die perfekten inneren Labien und so und also irgendwie so.
Nur weil du keine äußeren Labien hast.
Naja, okay, also anderes Thema. wie man sieht, haben wir wirklich kein Programm, sondern quatschen einfach mal so drauf los, wie der Workshop für uns war. Genau, aber ich wollte ja mit dem nächsten Programmpunkt weitermachen. Danach kam dann nämlich diese Vulva-Massage, ne? Die muss auch echt lange gedauert haben, weil ich glaube, dieser Theorieteil ging nur so eine Stunde ungefähr oder vielleicht ein bisschen länger. Und insgesamt waren wir 5 Stunden da, also.
Ja, mit Pausen und allem. Aber weißt du, was wir beim Theorieteil noch vergessen haben? Wir haben vergessen, über den eigentlich wichtigsten Punkt beim Squirten zu sprechen, nämlich über diese Skene-Drüse.
Ja.
Und zwar, Die Sphenedrüse ist sozusagen der Ursprung der Squirting-Flüssigkeit und auch dieses weiblichen Ejakulats. Und ich habe aufgepasst, deswegen kann ich jetzt strebermäßig wiederholen. Die Sphenedrüse ist sozusagen um die Harnröhre drumherum und fühlt sich, wenn man sie von, also wenn man sie dann betastet, ein, also quasi Fingerglied 1 reinschiebt in die Vagina und dann nach oben tastet, dann fühlt man eine mandelförmige Verhärtung, die auch so eine Walnussoberfläche haben könnte. Und die ist wohl anscheinend hart. Du hast sie bei mir, glaube ich, viel besser gefühlt, als ich sie bei dir. Deswegen kannst du sie später vielleicht auch nochmal beschreiben. Aber so die Theorie an dieser Sphenedrüse ist, dass die sozusagen dafür verantwortlich ist, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dass wenn das Kind mit dem Kopf durch die Vagina gepresst wird, dass sie nicht die Harnröhre an dem Beckenknochen zerdrückt. Dafür plustert sich sozusagen die Sphenedrüse auf und umhüllt die Harnröhre, um zu schützen, also um diesen, um diese Harnröhre zu schützen. Und dafür ist sie sozusagen eigentlich unter anderem da. Wobei ich jetzt auch nochmal in meiner eigenen Recherche gelesen habe, dass sie unter anderem so bestimmte Zucker enthält, die Spermien quasi mit Energie versorgt und besser zum Ort des Geschehens dann befördert und so, also fruchtbarkeitsfördernd. Ja, ich habe irgendwo auch mal gehört, dass das sozusagen im Mittelalter auch hieß, dass eine Frau, die squirtet, irgendwie fruchtbarer ist und so weiter.
Genau, also bei dir hat sich diese Drüse so genau angefühlt wie so ein Lymphknoten. Ich weiß nicht, ob du so, manchmal spürt man ja so Lymphknoten auch in der Leiste oder so im Halsbereich oder so. Und genauso hat sich das bei dir tatsächlich angefühlt. Auch so von der Größe her kam das so ganz gut hin.
Wie groß war die denn so?
Naja, halt wie so eine Mandel, würde ich sagen, bei dir. Oder okay, ein bisschen größer. Also ich weiß gerade nicht, wie groß eine Mandel ist, aber eine große Mandel vielleicht, so eine Pekannuss oder so. Und so wie ich das verstanden habe, das wollte ich nur nochmal, weil es gibt ja irgendwie so, es gibt ja zwei Arten von, also es gibt ja dieses, es gibt ja Squirten eigentlich und weibliche Ejakulation, so wie ich das verstanden habe. Und dieses eine ist halt das, was aus der Sphenedrüse kommt. Das ist so eine super weißliche, klebrige Flüssigkeit, so, also wirklich voll ähnlich wie so Samen von einem Mann jetzt. Und dann gibt's ja noch diese andere Flüssigkeit, dass dann halt einfach dieses komplette Wasser ist, einfach nur. Und die kommt ja nicht aus der Sphenedrüse, sondern irgendwie so aus allen Zellen, die da irgendwie so sind und wird dann irgendwie so rausgepresst aus den Zellen anscheinend. Und da meinte er ja auch, da habe ich ihn ja am Ende nochmal gefragt, so ganz am Ende habe ich ihn irgendwie gefragt, warum machen wir jetzt eigentlich dieses ganze Zeug mit dem, mit dieser bestimmten Bewegung und Technik und dieser Sphenedrüse? Was hat das denn überhaupt mit dem Squirten zu tun, also mit dem eigentlichen Wasser rausschießen so? Und da meinte er ja, hat er ja auch mich nur so angeguckt, meinte so, ja, weiß er eigentlich auch nicht und dass das einfach nur so was, so eine Technik ist, die man halt gesehen hat, dass die irgendwie oft auch dazu führt, dass die Frau dann auch Wasser squirtet. Aber eigentlich, also so wie ich das verstanden habe, ist es, also dieses, dieses weiße Ejakulat kriegt man da schon so raus, aber das Squirten ist eigentlich nochmal irgendwas, wo keiner so richtig weiß, warum und wo es herkommt.
Ich habe das jetzt so voll verstanden, als wenn es auch aus dieser Sphenedrüse kommt.
Nee, also die ist auch viel zu klein. Also zum Beispiel bei dir kommt da ja fast, also kommt da ja gut ein Liter Wasser raus, wenn du es squirtest. Und diese Sphenedrüse ist ja echt nur so dieses, also wirklich wie so, ja genau, wie so eine Mandel halt groß. Und da kommt halt nur dieses weiße Ejakulat raus, was auch von der Menge her so ungefähr ist, wie wenn jetzt ein Mann ejakuliert, würde ich sagen.
Also vielleicht hat das was mit diesem Schutzmechanismus zu tun, der sich ja um die Harnröhre legt in dem Moment, wo das Kind quasi rausgepresst wird, weil dieser Schutzmechanismus, glaube ich, ja auch wie so ein Polster funktioniert, das eigentlich nur dadurch geschaffen wird, dass die Zellen sich komplett mit Wasser aufplustern und dadurch so richtig aufgeplustert werden. Und das ist tatsächlich auch das Gefühl, was ich habe, wenn ich squirten muss, dann habe ich so das Gefühl, als würde sich in dem Bereich irgendwas mit Wasser füllen. Also er hat es ja auch so beschrieben wie so ein Schwamm, der quasi sich auffüllt mit Wasser und von einem Moment auf den anderen die Zellen komplett alles Wasser abgeben und das dann in diesem Schwall oder in diesem Blubbern von diesem, von dieser Wassermenge, die dann da raus blubbert, irgendwie das Resultat davon ist. Deswegen ist das vielleicht auch einfach irgendwie damit, ich weiß nicht, inwiefern es zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich Teil von diesem Schutzmechanismus, schätze ich jetzt mal, dass die Zellen sozusagen in der Lage sind, sich so aufzuplustern.
Ja. Und es kommt ja auch irgendwie überall. Also es kommt ja nicht jetzt zum Beispiel nur aus der Harnröhre oder so. Es kann auch irgendwie über die Harnröhre kommen, aber es kann, also er meinte auch, man kann es halt schlecht sehen, weil man in dem Moment dann halt immer so gerade alles rausgespritzt wird, aber dass es auch irgendwie zwischen den Labien und auch aus den Scheidenwänden und überall wird es sozusagen so rausgespritzt. Also jetzt nicht nur aus der Skenodrüse oder aus der Harnröhre oder so.
Genau, richtig, ja. Das finde ich eher auch so spannend, dass er eben gesagt hat, dass es eben zwischen den Labien, also zwischen den inneren und den äußeren Schamlippen quasi rausgespritzt kommt. Also quasi durch die Haut, eigentlich durch die Schleimhaut. Total interessant. Was ich in dem Zusammenhang halt auch so extrem schockierend fand, war die Feststellung, dass es einfach so wenig wissenschaftliche Forschung oder Literatur oder Forschung zu diesem Thema gibt. Es kann nicht sein, dass man diese Drüse sieht. Man sieht sie, es gibt sie. Sie steht in irgendwelchen Lehrbüchern, auch aus den 80ern. So ist sie so abgebildet, aber steht nicht da, wozu die da ist. Und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Und ich muss schon sagen, ich bin wirklich geschockt darüber, wie wenig es darüber gibt und wie viele Vorurteile es über diese Thematik mit dem Squirten gibt. Allem voran dieses Thema, was ist die Flüssigkeit? Ne? Ist das Urin?
Ja, oh Gott, das sind jetzt zwei Themen, aber mir fällt auch gerade, also ich finde eine Sache, die ich daran auch so krass finde, ist, dass seit ich halt einfach so super schamlos und offen über Sex rede und sowas, ich kenne einfach mittlerweile so viele Frauen, die squirten. Also ich hatte zum Beispiel heute erst wieder, habe ich mich mit jemandem getroffen, wo wir nie über Sex geredet haben und sowas. Und ich meinte so, am Wochenende war ich mit meiner Freundin bei so einem Squirting-Seminar und dann meinte sie halt auch, das ist ja spannend, weil sie halt auch Squirterin ist. Und die neue Freundin von meinem Ex-Freund ist auch Squirterin und ich kenne auch ein paar Escorts oder so eine andere Escort-Freundin in Berlin, die auch Squirterin ist. Und das ist einfach so, es ist echt nicht so eine Sache, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt auch irgendwie was super Seltenes, dann ist es klar, dass es keine Forschung darüber gibt, sondern es ist halt einfach echt nicht so selten. Also es ist eigentlich ziemlich häufig und es gibt gar keine Forschung darüber, weil ja, das klingt jetzt vielleicht fies, aber ja, weil wir halt Frauen sind und weil es halt keinen interessiert. Und was Herr Antersen halt auch so meinte, ist, dass man kann halt nicht wirklich Geld damit machen. So anders als zum Beispiel, wenn man halt über Spermien oder sonst was forscht, dann ist es irgendwie super wegen Fruchtbarkeit und das will ja irgendwie, sind ja ganz viel interessiert dran und verkauft sich über die Pharmaindustrie oder sonst was. Aber diese Squirting-Flüssigkeit, damit kann man halt kein Geld machen und deswegen interessiert es halt keinen. Und das ist irgendwie so schade, dass es halt so tabuisiert ist und einfach so wenig Wissen darüber gibt.
Vielleicht kann man das ja bald mal wie Kokoswasser oder so beim DM
kaufen. Ja, wie geil. Das wäre ja richtig cool.
Ich verkaufe meine Squirting-Flüssigkeit.
Mega.
Das wäre mega. Ein Liter am Tag produzieren, mindestens.
Was da alles auch für Minerale dann drin sein müssen und
so. Wow, das ist das neue isotonische Getränk.
Dann können wir jetzt genau dazu kommen. Das ist doch da total eklig, Lisa, weil dann trinken ja alle dein Urin, oder?
Ja, genau. So wird es jedenfalls die eine oder andere Pornodarstellerin übrigens erzählen. Ich habe so einen Podcast gehört letztens mit einer Pornodarstellerin, die dann behauptet hat, nö, das wäre Urin. Und das regt mich so auf, wenn Leute, die eigentlich Sex zu ihrem Beruf machen und eigentlich wirklich es besser wissen müssten, dann trotzdem diesen Mythos noch weiter unterstützen.
Mhm. Also, wobei ich da ganz kurz eingreifen muss und dann gebe ich dir das Wort zurück. Weil tatsächlich auch wieder wegen Mythen. Man sieht ja, es gibt ja echt viele Pornos, wo halt dann Frauen auch squirten und mega viel squirten. Und dann kann das ja auch wieder so dieses, worüber wir vielleicht nachher noch reden, dieses Bild erzeugen, dass das ist jetzt irgendein Skill, den eine Frau haben muss oder sowas. Und ich weiß auf jeden Fall aus erster Hand, weil ich ja durch meine OnlyFans-Zeit in so manchen Telegram-Gruppen und was drin war, dass halt ganz viele Vagina-TrägerInnen, dass sie dich halt entweder wirklich einfach dabei dann dieses Pinkeln irgendwie versuchen oder sich halt vorher Wasser in die in die Vagina reinspritzen und das dann rausdrücken. Also ich wollte nur damit sagen, es ist nicht ganz gelogen, was diese Pornodarstellerin vielleicht in dem Podcast gesagt hat. Und nur weil das in einem Porno passiert, heißt es nicht, dass es tatsächlich dann echt ist. Nur damit es nicht noch mehr Druck erzeugt, so wie, oh, man muss das jetzt auch noch können, sondern es kann auch einfach mal für den Film gemacht worden sein, so. Genau.
Also, ja, voll der gute Beitrag eigentlich. Lass uns das unbedingt gleich nochmal besprechen, weil ich will dich dazu eigentlich auch nochmal was fragen zu dem Thema.
Ja.
Genau, aber erstmal kurz, was ist diese Flüssigkeit? Also wenn es jetzt nicht irgendwelches Wasser ist, das ich mir fake-mäßig vorher schon in die Vagina eingeführt habe, dann ist es halt einfach kein Urin, sondern eigentlich so wie Wasser. Ich habe das auch schon mal probiert. Es schmeckt einfach wie Wasser und manchmal schmeckt es ein bisschen salzig und ich glaube, es schmeckt dann ein bisschen salzig, wenn es tatsächlich so ein bisschen Urin dabei ist. Und das passiert, weil man in dem Moment, wo man squirtet, eigentlich alles loslässt. Und wenn man dann noch ein bisschen Urin in der Blase hat, kommt das halt mit raus. Also deswegen mischt es sich dann damit. Und es kann sein, dass man halt eben noch ein bisschen Urin da drin hat. Aber der Geruch an sich ist komplett geruchsneutral. Selbst wenn ich Kaffee getrunken habe oder Spargel gegessen habe oder sonst irgendwas, dieser Geruch ist eigentlich nicht, also der ist dann im Urin zu riechen, aber nicht in der Squirting-Flüssigkeit. Vorausgesetzt ist es halt so, dass ich das nicht auch noch mit Urin rausgekommen ist. Was nur dann der Fall ist, wenn ich eben auch vorher vor dem Sex nicht auf Toilette war, was ich einfach jeder Frau, jeder Vaginaträgerin empfehlen würde, vorher auf Toilette zu gehen, wenn man Bock hat, Squirten zu üben.
Ja.
Genau, aber was ich nochmal ansprechen wollte, ist so dieses, das ist mir nämlich auch gleich aufgefallen, als wir den Kurs gemacht haben, hat er am Anfang gefragt, was ist eure Intention, warum seid ihr eigentlich hier, warum möchtet ihr das machen und so, also auch diese Y-Power ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema, was das betrifft und dann hast du eben gesagt, du findest das wichtig, dass es nicht ein Thema, also eine Sache ist, die Frau jetzt auch noch können muss und diese Erwartungshaltung an Frauen jetzt auch noch zu squirten, weil sonst sind sie auch nicht richtig oder auch nicht so geil wie die Pornofrau XY oder kann da nicht mithalten oder so.
Ja, ich weiß gar nicht so groß, was man dazu, also ich meine, es ist ja nun mal so, dass das halt dann Menschen toll finden oder interessant finden, wenn eine Frau squirtet. Und dadurch ist es halt, glaube ich, einfach, dass eben dieses, dass es eben fetischisiert wird, wie das halt immer mit so Sachen im Sex ist und dass das dann, also ich meine, mir ist es ehrlich gesagt auch bei ihm manchmal schon aufgefallen, dass er dann halt so gesagt hat, ja, für die Person, die das dann auslöst, ist es ja auch ganz toll, wenn die dich zum Squirten bringt und so. Also er hat schon mit reingebracht auch, dass es nicht nur für die Person ist, die squirtet, sondern auch für die Partnerin oder den Partner in dem Moment dann irgendwie was Tolles ist. Und also ich finde es schon irgendwie schwer zu trennen, weil ich erlebe schon so, dass es sehr oft als sowas genannt wird, was halt ein Skill von einer Frau ist. So. Und wenn man den hat, ist man halt nochmal ein bisschen besser. Und wenn nicht, dann nicht. Genau. Und ich weiß gar nicht, was man jetzt groß dazu
sagen kann. Es werden halt eben diese großen Erwartungen irgendwie an einen gesetzt. Und bei mir ist das auch so. Ich habe ja, also dadurch, dass ich wirklich bekanntlicherweise Squirterin bin und auch, ich glaube, ziemlich viel squirte oder ziemlich intensiv darin bin, ist es dann natürlich auch so, dass ich in einem gewissen Erwartungsdruck mich selbst ausgesetzt fühle, das dann wieder und wieder zu wiederholen. Also wenn man das beim ersten Date oder beim ersten Treffen oder auch nur beim privaten Sex beim ersten Mal so gehabt hat, dass man so intensiv gesquirtet hat und dann beim nächsten Mal das aber nicht so intensiv ist wie beim ersten Mal, dann könnte der Partner ja denken, oh, diesmal war es nicht so gut oder so. Dabei hängt es halt total viel damit zusammen, was habe ich getrunken, wie geht's mir heute, wie fühle ich mich? Und manchmal merke ich auch, wie ich mich selbst an so einen Punkt edge, wo ich einfach mich selbst so richtig, ich kann das mittlerweile so richtig krass steuern und auch, also ich kann es nicht steuern im Sinne von, dass es aufhört, das kann ich leider nicht steuern, darüber können wir ja auch nochmal sprechen, aber ich kann mich mittlerweile so weit steuern, dass ich es auch gewaltvoller, sagen wir mal, rausdrücken kann. Und an diesem Punkt ist es dann halt auch die Frage, tut es mir jetzt gerade noch gut oder mache ich das jetzt gerade nur wegen den Erwartungen? Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein echt ein riesengroßes Thema, vor allem von Frauen sexuell, werde ich feucht, werde ich nicht feucht, als ob eine Frau, wenn sie jetzt nicht feucht wird, dann irgendwie die Erwartungen nicht erfüllt und dann macht man sich so einen Kopf. Das ist im Grunde vielleicht ähnlich wie bei Erektionsschwierigkeiten beim Mann oder so. Und ich glaube, wenn man es schafft, diesen Erwartungsdruck irgendwie aus dem Sex rauszuhalten, das wäre halt Wahnsinn. Und das auch nicht zu interpretieren so.
Ja, ich habe so ein bisschen dieses die These oder den Eindruck, dass es halt so ist, dass so sehr lange Frauen quasi so ein bisschen sexuell, sag ich mal, eher so unten gehalten wurden und so gesagt wurde, ne, so du musst jetzt ganz brav und sowas alles sein. Und dass jetzt es halt so kommt, so wie, okay, die besseren Frauen, so die Feministinnen und so und die, ne, die emanzipierten Frauen sind jetzt die ihre Sexualität total ausleben und die ganze Zeit nymphomanisch sind und squirten und was weiß ich und sowas. Und dass das jetzt halt wieder so, was manchmal ja passiert im Feminismus, dass dann sozusagen die eine gewisse Art von Frau jetzt über dieses alte Frauenmodell gestellt wird und gesagt wird, das ist jetzt die bessere Art von Frau oder so, was natürlich auch total kontraproduktiv ist, weil, nee, es geht halt genau darum, dass Frauen jetzt einfach alles sein können und dass ich jetzt halt genauso okay bin, wenn ich squirte und dafür nicht mehr verurteilt werde, aber dass es auch immer noch genauso okay ist, nicht zu squirten, so. Und das ist halt irgendwie mir total wichtig, dass man das so vielleicht sich selbst auch immer wieder daran erinnert, ich persönlich würde es auch spannend finden zu squirten, aber einfach, weil ich es interessant finde, was mein Körper vielleicht kann oder nicht kann oder zu gucken, wie sich das anfühlt, so ähnlich wie, keine Ahnung, mir fällt gar kein Beispiel ein. Aber halt einfach.
Wenn du noch nie einen Orgasmus gehabt hast,
zum Beispiel. Genau, da würde ich auch einfach wissen wollen, wie ist es eigentlich, das zu haben, so würde mich interessieren, aber dass ich halt immer wieder versuche, okay, aber es ist jetzt nicht irgendwas, was ich muss, um dann eine bessere Frau zu sein, weil die Hauptsache ist einfach, dass ich halt Spaß an meinem eigenen Körper habe und
ja. Und man sich nicht in irgendwas reinzwingen sollte, sei es jetzt irgendeine BDSM, Fetisch, also was ist ich, irgendeine BDSM-Praktik oder den noch verrückteren Sex oder den noch verrückteren Vierer, Fünfer, was auch immer, sondern halt einfach wirklich auch nochmal kurz überlegt, okay, ist das jetzt wirklich was ich für mich mache? Oder ist es jetzt was ich dafür mache, damit ich noch mithalten kann mit meinen verrückten Freundinnen, die alle so ein krasses Sexleben haben?
Ja.
Und das habe ich auch in dem Moment gedacht und deswegen hat es so viel in mir angeschlagen mit diesem Thema, muss das Frau jetzt nur auch wirklich können? Und um von mir selbst jetzt nochmal den Power of Why Beitrag sozusagen zu geben, was eigentlich der Ursprung ist, warum ich Squirten liebe und warum ich mir wünschen würde, dass Frauen das für sich entdecken oder den Frauen dabei helfen möchte, deswegen wollte ich es ja lernen oder will es lernen, ist ja nicht, weil ich jetzt irgendwie Frauen zu Zirkuspferden machen möchte, sondern weil ich selbst dadurch mich echt krass verändert habe, sexuell und als Persönlichkeit. Also ich bin sehr viel selbstbewusster geworden. Ich glaube, das hat unter anderem was mit dem Squirten zu tun. Ich kann es mir nicht erklären, wieso das so zusammenhängt, aber ich habe das jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass Frauen anscheinend irgendwie viel selbstbewusster geworden sind. Vielleicht, weil man so ein Gefühl hat von, wow, krass, ich kenne meinen Körper so gut, dass ich jetzt sogar weiß, was er dann, also dass er sowas Beklopptes machen kann, wie ein Liter Wasser von sich spricht. Also. Und dann fängt man an, seinen Körper so mega zu wertschätzen. Also natürlich habe ich meinen Körper schon vorher irgendwie geschätzt, aber ich habe schon auch oft so gedacht, boah, irgendwie vielleicht bin ich doch zu dick oder habe zu kleine Brüste oder bin nicht richtig. Und wenn man dann aber so erlebt, dass der eigene Körper einem so ein Gefühl schenken kann, dann wird man so demütig und so glücklich über sich selbst, dass man dann anfängt, sich selbst halt mehr zu lieben. Und damit will ich nicht sagen, dass Leute, die nicht squirten können, sich nicht selbst lieben, sondern das war für mich so ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich mich selbst noch mehr geliebt habe, als ich mich eh schon geliebt habe. Und es ist halt einfach eine krasse Verbindung zu einem selbst. Und ich finde, das sollte der einzige Grund sein, zu squirten. Und das sollte nicht der Grund sein, dass man vorführen möchte, dass man irgendwie darstellen möchte, wie krass man sich fallen lassen kann beim Sex oder so, sondern einfach nur aus dem Grund, dass man seine eigenen körperlichen Grenzen weiter erfahren möchte und so. Ja.
Ja, voll schön.
Genau, und mit dieser Power of Why, und wir haben auch schon darüber gesprochen, was das für eine Flüssigkeit ist und wo sie vielleicht rauskommt oder auch nicht. Erzähl doch mal von dieser Vulva-Massage, weil ich fand das so süß, du warst danach voll so, oh, ich wünsche mir das voll eigentlich mal, dass man nur so eine Vulva-Massage bei mir macht und das vielleicht irgendwie, aber ich weiß gar nicht, wer sich da für mich so viel Zeit nehmen würde, das so zu machen. Das war so süß, wie du da geguckt hast, und ich so, ja, mache ich schon gerne mal. Würde ich wirklich gerne mal machen. Aber erzähl mal von der Vulva-Massage.
Keine Sorge, ich erzähle noch ganz ausführlich nächste Woche von der Vulva-Massage und allem anderen, was in diesem Workshop noch so feuchtfröhliches passiert ist. Aber wir haben gemerkt, wir haben dann doch ganz schön viel zu erzählen und dachten uns im Nachhinein, wir teilen das Ganze wieder in zwei Teile. Und jetzt habt ihr schon mal diesen ganzen theoretischen Teil gehört und nächste Woche erzählen wir dann wirklich im Detail, was genau passiert ist und wie diese Technik funktioniert. Und ihr bekommt sozusagen die ganzen schönen Geschichten von uns. Bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns entweder bei Patreon unterstützt oder einfach diesen Podcast weiterempfiehlt, uns auf iTunes Bewertungen hinterlasst und natürlich euer Leben genießt und ein schönes Wochenende und eine schöne Woche habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Tschüss, bis dahin, ganz viele Küsse, eure Lenia.